Ah, jetzt weiss ich ja gar nicht.
Das Indiz.
Hm? Das selber? Erzähl etwas an.
Also ein Indiz ist zum Beispiel stärker als ein Verdacht. Es ist wie ein Beweis, einfach ein starker Verdacht und ein Hinweis darauf, dass es der Täter könnte gewesen sein. Noch nicht ganz ein Beweis, aber mehr Indiz könnten den Beweis abgeben.
Guten Morgen, Dori. Wir sind immer noch beim Artikel 10, gell? Unser letztes Gespräch hat mich noch beschäftigt. Bei der Beweiserhebung gibt es eben zahlreiche Regeln. Es gibt ja auch einen Numerus Clausus an Beweismitteln. Grundsätzlich, klar, neue wissenschaftliche Erkenntnisse etc. Aber magst du dich noch erinnern an die komische Formularbefragung, die wir letztens hatten?
Ja, der Sachbearbeiter war sehr Corona-kreativ.
Genau, also das war dort, wo man einem potenziellen Zeugen einfach ein Word-Dokument geschickt hat. Und wir haben eben auch schon erklärt, dass dort Problematik dazu ist, oder? Es ist mir jetzt einfach wieder in den Sinn gekommen, wo man das gesagt hat, das gehört ja eigentlich auch dahin, oder? Dass die Art von Beweiserhebung eben nicht gächte, oder? Das ist der Unterschied zwischen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die neue Arten von Beweismitteln zulassen, aber eben die Art von der Erhebung von diesen Beweisen darf man nicht neu erfinden.
Ja, der Sachbearbeiter war ja generell sehr speziell gewesen, auch sehr emotional gefärbt in seinen Berichten. Ich habe ihn als gutes Beispiel, als gutes abschreckendes Beispiel gefunden, wie jemand mit allen Mitteln die ursprüngliche Hypothese versucht zu beweisen. Also der hat sich viel zu sehr auf etwas festgelegt und das unbedingt hinbekommen und entsprechend hat er auch Mühe gehabt mit der Aussageverweigerung.
Ja genau, wir haben ja immer angekündigt, dass unsere Klienten die Aussage verweigern. Wir haben gleich müssen hingehen, jedes Mal, und haben Fragen gestellt und nach einer halben Stunde ist man wieder draußen gewesen. Das ist jetzt auch für den Steuerzahler nicht gerade der Höhepunkt gewesen, denke ich. Also es sind viele Leerläufe gewesen,
die er produziert hat. Was mich dann mehr so ein bisschen gewundert hat, sind seine E-Mails, wo er sagt, ja selbstverständlich ist es recht, dass ihre Klienten die Aussage verweigern, aber. Und die Betonung, aber er könnte das natürlich akzeptieren, aber die Art, wie er es geschrieben hat, das ist so verräterisch gewesen. Aber du, Themawechsel, wir sind da schon wieder irgendwo. Wenn du vorher dich über die Formularbefragung aufregst, was ist denn deine Meinung zum Lügendetektor?
Jetzt kommst du schon mit Lügendetektor? Was hat das damit zu tun?
Nein, also, einfach.
Das ist ja gar nicht erlaubt, oder?
Ja, eben. Nein, ich sage nur, das ist ja, wenn man...
Aber du meinst das als so... Puh, muss man so überlegen.
Also weißt du noch den Film Basic Instinct?
Nein, überhaupt nicht.
Im Ernst nicht?
Natürlich.
Im Film wird doch suggeriert, dass man den Test beschissen kann. Und ich stelle mir das vor, wie bei den Scientologen. Ich habe mir dort mal einen Spass gemacht und bin dort rein marschiert. Und dort wird auch so ein Gerät in die Hand gedruckt, so einen genannten E-Meter heisst das Teil. Und das hat so zwei Elektroden. Und je nach Druck schlägt dann das aus oder schlägt nicht aus. Und anhand von dem geht es eigentlich darum, dass deine emotionale Verfassung wollen erfassen und mit dem arbeiten. Und ich stelle mir ein einen Lügendetektor-Test ähnlich vor. Anyway, auf jeden Fall, weißt du was, ich würde das gerne mal so einen Lügendetektor ausprobieren. Hast du eine Ahnung, wo man das machen kann?
Jetzt spontan nicht, aber heutzutage lässt sich alles googeln. Es gibt für alles ein Angebot. Es ist eben, in der Schweiz ist es ja als Methode zur Wahrheitsfindung nicht zulässig und es gibt auch Lehrmeinungen, die sagen, dass selbst auf Antrag von der beschuldigten Person zur Eigenentlastung darf so ein Lügendetektortest nicht eingesetzt werden. Aber wenn man einfach mal einen einlegt, oder? Man macht einen und man tut den einbringen ins Verfahren, dann haben wir auch einen Ankereffekt. Oder? Und allenfalls wäre es auch noch spannend zu wissen, was denn damit passiert. Machen wir mal, komm, mach das nächste Mal einen Lügendetektortest.
Du, ich war letztens an einer Simulation von einem Neurologen, wo man Gedanken in Bilder übersetzt hat. Ganz krass. So wie Röntgenbilder. Es ist dann so wie im Film nebendran abgelaufen.
Ah, du meinst das Neuroimaging, oder? Ja, also im Strafrecht wäre jetzt der Aspekt vermutlich weniger interessant. Es gibt aber auch Situationen, da kann man also die neuronalen Reaktionen beobachten. Wenn man einen Tatverdächtigen zum Beispiel, wenn man den mit Sonderwissen aus dem Delikt konfrontiert, also mit Tatortwissen etc., um zu schauen, wie sein Hirn reagiert. Und das ist natürlich spooky und da ist ähnlich wie bei den Deepfakes, die wir das letzte Mal gehabt haben, da kommt möglicherweise etwas auf uns zu, was wir heute noch nicht abschätzen können.
Also als Ansatz ist es natürlich super clever, weil bei den ersten Reaktionen kannst du nicht willentlich steuern.
Aber ich sehe schon, wenn du das erste Mal einem Klient von dir vorgehalten wird, bist der Erste, der im Dreieck springt. Findest du denn schon etwas raus dagegen, oder?
Nein, natürlich wäre es der Wahnsinn und es macht einem auch Angst. Es wäre dann aber vor allem auch ein Kampf über die Sachen mit dem Sonderwissen, das du angetönt hast. Also was genau darf man wie vorlegen? Ich meine, es kann ja auch dann Reaktionen auslösen, die nicht unbedingt mit der Tat sind. Das ist so wie bei der DNA. Es scheint vermeintlich 100% sicher zu sein, ist aber letztlich wahrscheinlich nicht ganz.
Ja, ja. Also heute Morgen kommt das noch nicht, aber die Hirnforschung ist noch in den Kinderschuhen und das wird sicher ein Thema sein, wo vielleicht wir oder die nachfolgende Generationen sozusagen stark beschäftigen wird. Du, mir ist nach dem letzten Gespräch auch noch mal etwas im Sinn zu der freien Beweiswürdigung. Ich habe in letzter Zeit, in jüngster Vergangenheit, ein recht krasses Beispiel erlebt, das mit den Regeln von der freien Beweiswürdigung also nur schwerlich in Einklang zu bringen ist. Ein Klient von mir ist vorgeworfen worden, unwahre Angaben gegenüber der Hansengistenbehörde gemacht zu haben. Dann hat es einen Mitbeschuldigten gegeben, der Aussagen gemacht hat bei der Polizei. Nie konfrontiert worden mit meinem Klienten. Und das hat der Richter also festgehalten. Ja, selbstverständlich nicht zulasten von meinem Klienten verwertbar. Und dann habe ich aber darauf verwiesen, natürlich entlastend dürfen wir darauf Bezug nehmen. Und dann hat der Mitbeschuldigte gesagt, ein bestimmter Vorgang sei von meinem Klienten so nie gesagt worden. Es sei nie die Meinung gewesen, dass mein Klient das und das hat wollen machen. Und dann hat der Richter gesagt, aber das könne ja nicht sein. Also aus dem Gesamtkontext heraus müsse das ein Verschreiber sein. War die Meinung, jetzt muss ich sagen, es steht nie die Meinung. Oder?
Also hat es umgedeutet.
Ja, hat es interpretiert und umgedeutet. Gesagt, also
gegen so, den klaren Wortlaut sagt er, das kann so nicht sein.
Ja, ja, und aber die mitbeschuldigte Person zum Beispiel vorladen und befragen,
ist ja, nicht ganz
in Frage
gekommen. Aber das, dann schon aber das ist das, was wir letztes Mal schon besprochen haben. Das ist eben der Bestätigungseffekt. Also die Gerichte überschätzen den Informationsgehalt und die Stossrichtung, wo einfach die Aktenprozesse oder die Akten, die einer Anklage zugrunde liegen, halt haben. Also der hat sich ein Bild gemacht aufgrund der Akten und jetzt ist er konfrontiert worden mit einem Beweismittel, das eben nicht in sein Bild gepasst hat. Und anstatt, dass es zumindest verifiziert oder es halt für gegeben nimmt, passt es derart nicht in sein Bild, dass es einfach gerade noch uminterpretiert. Also es ist einfach ein ganz krasser Fall von etwas, wo aber generell immer wieder zu beobachten
eben, ist. Aber das ist eben, damit ich nur sagen, so geht natürlich freie Beweiswürdigung nicht. Also man hat schon einen Willkürschutz. Man kann nicht einfach alles annehmen, sondern es muss eben die innere Überzeugung muss sich bilden aufgrund von nachvollziehbaren äußeren Umständen und nicht einfach wieder am Wortlaut von einem Protokoll etwas anderes anzunehmen im Rahmen von einem Aktenprozess mit der grossen Angst, müssen wir mal jemanden befragen, außer der Beschuldigte, wie schrecklich, das geht nicht.
Ja. Darf ich kurz ein bisschen Werbung machen? Der Bestätigungseffekt und der Ankereffekt, ich habe in meinem Buch über Du-Haft, habe ich dem noch relativ viel Raum gewidmet. Also es scheint mir etwas, wo man nicht leichtfertig darüber hinweg kann gehen. Wie Beweismittel gesammelt werden, mit welcher Stoßrichtung und was das mit den Richtern macht, wenn es dann rein auf diesen Akten sich ein vorgefertigtes Bild anfertigt. Und noch schlimmer finde ich es in diesen Fällen, wo es sogar schon einen Urteilsentwurf gibt vor der Verhandlung. Weil dann hat man sich ja schon relativ stark festgelegt und sich dann nochmal zurückzunehmen und nochmal wirklich unvoreingenommen sich das anzuschauen, ist dann doppelt schwierig.
Ja, spannend. Ich lese das gerne an, ja.
Es ist nicht, dass du das sagst, es ist im Kapitel zum dringenden Tatverdacht, da spielt das eben auch einen starken Effekt. Zum Abschluss, du hast ja immer so eine Tendenz, du willst etwas aus dem Podcast rausnehmen, quasi, was ist der
Take-Home-Message?
Der Take-Home, ich finde das ein bisschen müßig, aber in dem Fall könnte man rausnehmen, in meinen Augen, dass die Justiz, und zwar selbst das Gericht, die Hürde für Zweifel sehr hoch setzt. Und in meinen Augen gibt es Momente, wo man Zweifel müsste haben und man verschließt wirklich alle Augen, damit man die Zweifel nicht mehr haben. Man fragt nicht, weil wenn man fragt, dann könnten sich ja daraus Zweifel ergeben.
Ja, das erstaunt mich auch immer wieder. Und dabei ist ja eigentlich jeder Freispruch, wie auch jeder Schuldspruch, ein Erfolg für unseren Rechtsstaat.